Kleeradio Wissen. Update.
Paukenschlag für Apotheken. Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, dass die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente gegen europäisches Recht verstößt. Die Richter sagen, die Preisbindung behindert den freien Warenverkehr und benachteiligt ausländische Apotheken. Das Urteil und seine Folgen sind heute das erste Thema bei mir im Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen guten Abend.
Update.
Die deutsche Preisbindung auf rezeptpflichtige Medikamente muss weg. Das hat heute das höchste europäische Gericht, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, entschieden. Elmar Mand, Rechtswissenschaftler von der Uni Marburg.
Die Preisregulierung verfolgt unterschiedliche Zwecke. Ganz im Vordergrund steht sicherlich die Gewährleistung einer flächendeckenden Akutversorgung von Arzneimitteln.
Die flächendeckende Akutversorgung mit Arzneimitteln, die sehen vor allem die Apotheker in Deutschland mit dem Urteil gefährdet. Sie sagen, die Luxemburger Richter haben mit ihrem Urteil den Willen des deutschen Gesetzgebers ausgehebelt. Der Chef der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Friedemann Schmidt, warnt vor den Folgen, wenn ausländische Online-Apotheken mit Billigpreisen den Vorort-Apotheken Konkurrenz machen.
Sie suchen sich besondere Leistungen, besondere Produkte, besondere Patienten aus, picken sozusagen die Rosinen aus dem Kuchen. Der bleibt dann für die Apotheken in Deutschland übrig und daran werden viele sich verschlucken.
Ob das so kommt, ist noch völlig unklar. Und die Richter in Luxemburg glauben auch nicht, dass ihr Urteil dazu führt, dass die Versorgung mit Medikamenten in Deutschland dadurch schlechter wird. Sie sagen, eine Aufhebung der Preisbindung könnte den Patienten sogar zugutekommen, weil mehr Wettbewerb auch die Preise sinken lassen könnte. Unsere Reporterin Annette Riedel.
Zunächst einmal ändert sich für die deutschen Apotheker mit dem EuGH-Urteil nichts. Für sie gilt die Preisbindung, solange sie Gesetz in Deutschland ist. Aber die Versandapotheken aus dem Ausland auf solche Fixpreise zu verpflichten, das ist nach dem heutigen Gerichtsurteil nicht mehr zulässig.
Jetzt ist erstmal der deutsche Gesetzgeber gefordert. Er muss nämlich die Regeln dem EU-Recht anpassen. Passiert das nicht, droht ein Verfahren von der EU-Kommission aus Brüssel.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz regen sich einige über das Urteil auf. Nicole Stiegler postet bei Facebook: Apotheken vor Ort können nicht mit den Preisen von Online-Apotheken konkurrieren. Sie sind aber im Notfall da, besorgen in Höchstgeschwindigkeit benötigte Medikamente und bringen sie selbst am Samstagabend noch zu Hause vorbei. Dieser Service muss bezahlt werden. Alex Anders befürchtet, demnächst gibt es dann also Billigketten, deren Mitarbeiter unterbezahlt sind und edle Filialen, die kein Schwein braucht. Klasse. Percy Tilscher meint, na das kann ja heiter werden. Demnächst wird mir meine Krankenkasse dann auch noch vorschreiben, zu welcher Apotheke ich gehen darf, weil die billigere Medikamente hat. Andreas Kessler findet das Urteil dagegen gar nicht so schlecht. Das ist nun mal Marktwirtschaft, daran müssen sich auch die Apotheker gewöhnen. Muto schreibt bei tagesschau.de, gut so, ich bekomme deutsche Arzneien im Nachbarausland 30-40% günstiger, auch teilweise ohne den lästigen Rezeptgang zum Arzt. Klassisches Beispiel Antibabypille. Im Nachbarland rezeptfrei und 38% günstiger. Im Netz wäre es sogar noch preiswerter. Mike McApple fragt sich bei Twitter, Preisbindung bei Pillen ist illegal, aber bei E-Books okay?
Was sonst noch wichtig war?
Bei einer Razzia im fränkischen Georgensgmünd sind 4 Polizisten zum Teil schwer verletzt worden. Ziel der Razzia war die Wohnung eines Anhängers der sogenannten Reichsbürger. Spezialkräfte sollten dort Waffen sicherstellen. Als die Beamten in seine Wohnung kamen, eröffnete der Mann aber sofort das Feuer. Ein Polizist wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.
Der Zustand ist inzwischen eher stabil, aber nach wie vor durchaus lebensgefährlich. Der zweite SEK-Beamte hat einen Durchschuss im Oberarm. Die anderen beiden Beamten sind eher durch Glassplitter eher leichter verletzt.
Auf der Waffenbesitzkarte des Jägers sollen mehr als 30 Waffen legal eingetragen gewesen sein. Die Erlaubnis wurde aber widerrufen, weil er den Behörden keine Auskünfte mehr zu seinen Waffen gegeben hat. Auch Prüfer des Landratsamts hatte er seit Monaten nicht ins Haus gelassen. Der Mann wurde bei dem Einsatz selbst leicht verletzt. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht an. Viele von ihnen akzeptieren deshalb auch keine Steuern oder amtliche Bescheide. Der Verfassungsschutz ordnet einige ihrer Theorien als rechtsextrem ein. In Berlin trifft sich gerade Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Russlands Präsident Wladimir Putin, dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und dem französischen Präsidenten François Hollande. Hauptthema des Vierergipfels ist die Ukraine-Krise. Einen Durchbruch erwartet Merkel aber nicht. Sie sagte im Vorfeld:
Wir sind nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Es stockt an vielen Ecken, sei es was die Frage des Waffenstillstands anbelangt, sei es auch was die politischen Fragen anbelangt, sei es was die humanitären Fragen anbelangt.
Nach wie vor wird in der Ostukraine gekämpft, auch wenn es insgesamt stiller geworden ist um den Konflikt. Vom Frieden ist die Region aber noch weit entfernt. Ein weiteres Thema beim Vierergipfel im Kanzleramt soll auch der Syrien-Konflikt sein. Merkel will bei Putin erreichen, dass die für morgen geplante 8-stündige Feuerpause in der syrischen Stadt Aleppo verlängert wird.
Vorrang hat jetzt erst einmal, dass wir gucken müssen, das Leid der Menschen in irgendeiner Weise zu lindern. Und das wird Thema sein. Auch da wird man sich keine Wunder erwarten können, aber sprechen ist immer wieder notwendig.
Russland bekämpft an der Seite Syriens die Aufständischen in Aleppo. Seit fast 2 Tagen haben russische und syrische Truppen ihre massiven Bombardements aber pausiert. Morgen soll die Feuerpause Zivilisten und Rebellen die Möglichkeit geben, Aleppo zu verlassen. Die Rebellen haben aber schon angekündigt, dass sie bleiben wollen. Und Russland hat schon gesagt, dass es die Feuerpause nicht verlängern will. Die Bundesregierung hat den Atommüllpakt mit den großen Energiekonzernen auf den Weg gebracht. Darin ist geregelt, wer beim Atomausstieg was bezahlt und wer welche Verantwortung übernimmt. Laut dem Gesetzentwurf ist der Staat zuständig für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls. Die 4 AKW-Betreiber E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall sind selbst dafür verantwortlich, die Kraftwerke stillzulegen und rückzubauen. Außerdem sollen sie etwa 23 Milliarden Euro an einen öffentlich-rechtlichen Fonds überweisen, als Kostenbeteiligung an Zwischen- und Endlagerung des Atommülls. Kritiker finden, dass sich die Energiekonzerne damit freikaufen. Der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin von den Grünen hat den Kompromiss mit ausgehandelt. Er ist mit der Fondslösung zufrieden.
Das sichert nach meiner festen Überzeugung das Verursacherprinzip sehr viel besser ab, als alle Vorstellungen im Jahre 2050 oder 60 irgendwelche Rechtsnachfolger von E.ON oder RWE noch vor irgendwelchen Gerichten zur Kasse bitten zu können.
Für das Abkommen gibt es einen ehrgeizigen Zeitplan. Es soll schon Ende des Jahres in Kraft treten. Vorher müssen aber auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Im Irak läuft die Offensive auf die Millionenstadt Mossul weiter. Das irakische Militär meldet dabei neue Erfolge. Soldaten hätten die Stadt Khani Harami etwa 40 Kilometer südwestlich von Mossul eingenommen. Vorher gab es auch schon Meldungen, dass die Stadt Karakosch eingenommen wurde. Jetzt gibt es dort aber offenbar doch wieder Kämpfe. Der Nachrichtensender Al Jazeera meldet, dass sich die irakische Armee wegen Scharfschützen sogar wieder zurückziehen musste.
Was noch wichtig wird.
In dieser Nacht läuft das letzte TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf.
I have a winning temperament. I know how to win.
Okay.
Vor dem ersten TV-Duell vor 3 Wochen war der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump noch ziemlich optimistisch. Inzwischen sehen viele Umfragen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zwischen 7% und 10% vor ihm liegen. Trump ist in den Umfragen zurückgefallen, seitdem die Washington Post ein altes Video veröffentlicht hatte, in dem er sagte, dass er sich als Star alles erlauben könne, auch Frauen in den Schritt greifen. Das soll heute Nacht aber nicht Thema sein. Im Mittelpunkt des letzten Duells stehen die Außen- und Sicherheitspolitik. Und mehr zum TV-Duell gibt's auch gleich im Anschluss in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen.
Wir müssen die Haltung wechseln, keine Spieler.
Das ist Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Seit 3 Wochen hat der FC Bayern München kein Fußballspiel mehr gewonnen und das soll sich heute Abend ändern. Da müssen die Bayern nämlich wieder in der Champions League ran, zu Hause gegen den PSV Eindhoven. Das Spiel gibt's live im ZDF zu sehen. Als zweite deutsche Mannschaft spielt heute Abend Mönchengladbach. Die Borussen müssen auswärts bei Celtic Glasgow antreten.
Und sonst in der Welt?
Der österreichische Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer darf nicht als Nazi bezeichnet werden. Das Oberlandesgericht Innsbruck hat den österreichischen Sozialdemokraten Ingo Mayer wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe und der Zahlung einer Entschädigung an Hofer verurteilt. Mayer hatte Hofer von der konservativen FPÖ auf seiner Facebook-Seite als Nazi bezeichnet. Das Urteil des Gerichts muss er jetzt auch dort veröffentlichen. Mayer sagte nach dem Urteil, er sei übers Ziel hinausgeschossen. In erster Instanz war er noch freigesprochen worden, weil seine Aussage als freie Meinungsäußerung gewertet wurde. Asyl ja, Leaks nein. Nach diesem Prinzip verfährt gerade die ecuadorianische Regierung mit Julian Assange. Der WikiLeaks-Gründer lebt in der Botschaft des Landes in London und seit gestern kommt er dort nicht mehr ins Netz. Das ecuadorianische Außenministerium hat jetzt mitgeteilt, die Regierung vertrete den Grundsatz, man mische sich nicht in Wahlprozesse anderer Länder ein. WikiLeaks veröffentlicht seit Wochen E-Mails, die Hacker beim Vorstand der US-Demokraten gestohlen haben, etwa über die hochdotierten Reden ihrer Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bei der Investmentbank Goldman Sachs. Ihr Wahlkampfgegner, der Republikaner Donald Trump, nutzt das immer wieder für Attacken im Wahlkampf. Würstchen im Brot. Dieser schlichte Name wäre den malaiischen Behörden schon lieber. Sie finden den Namen Hotdog verwirrend für muslimische Konsumenten und fordern von einer US-amerikanischen Fastfood-Kette, den Snack umzubenennen. Sonst gibt's nämlich kein Halal-Zertifikat, obwohl klar ist, dass in Hotdogs kein Hundefleisch ist. Im Islam gelten Lebensmittel als Halal, wenn sie rituell rein sind. Hundefleisch ist das nach Auffassung der Muslime nicht. Das betroffene Unternehmen hat nach eigenen Angaben schon neue Vorschläge als Namen für den Hotdog gemacht und wartet auf eine Freigabe durch die Behörden. 60% der malaiischen Bevölkerung sind Muslime.
Wissensnachrichten.
Wir können auch Mars. Diese Botschaft soll die Mission ExoMars vermitteln. Die haben die europäische Raumfahrtbehörde ESA und das russische Pendant Roskosmos gestartet. Vor etwa einer Stunde müsste die Sonde Schiaparelli auf dem roten Marsboden aufgesetzt sein. Ob alles geklappt hat, wissen wir noch nicht. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Wann können wir uns sicher sein?
Also etwa in einer Viertelstunde müssten wir es eigentlich sicher wissen. Dann müsste uns Mars Express Bescheid geben. Das ist ein Satellit, der den Mars umkreist, ganz brav und zuverlässig. Und der ist natürlich schön nah dran und kann Schiaparellis Radiosignal ganz gut auffangen. Das Blöde ist nur, der Satellit muss seine Antennen zum Mars hin ausrichten und dann erst mühsam einmal rumschwenken, um das Signal dann zur Erde weiterzuleiten. Das dauert einfach.
Angenommen, es hat alles geklappt. ExoMars ist ja nicht die erste Sonde auf dem Planeten. Wer fährt denn da jetzt noch alles rum?
Ungefähr so ein Dutzend Rover sollten auf dem Mars eigentlich rumfahren. Das hat allerdings nicht bei allen geklappt. Von manchen ist nur noch Planetenschrott übrig. Drei davon sind sowjetisch, der Rest kommt aus den USA, bis auf einen britischen Lander, der aber nie zur Erde funken konnte. Das ist bis heute so ein kleines Trauma. Zwei Rover sind auch heute noch ziemlich munter. Da ist die Mars-Oma Opportunity, die ist schon seit über 12 Jahren da und untersucht die Steine auf dem Mars. Und Curiosity ist seit 4 Jahren da, sucht nach Spuren von Wasser, macht ganz schöne Bilder und twittert.
Ja, es ist ja dann ganz schön voll da oben. Warum brauchen wir denn da jetzt noch ExoMars?
Ja, die aktuelle Mission wird wissenschaftlich wahrscheinlich nicht so den totalen Durchbruch bedeuten. Also die Muttersonde soll messen, ob der Planet wirklich Methan ausstößt und wo. Da gibt es so die kleine Vermutung, dass vielleicht Bakterien dieses Methan herstellen. Aber die Landung von Schiaparelli heute soll eigentlich hauptsächlich den Beweis erbringen, dass die ESA und Roskosmos so eine Landung beherrschen, weil 2020 will man einen richtigen Rover hinschicken und der kann dann tatsächlich was sonst keiner bisher konnte, nämlich bis zu 2 Meter tief bohren und danach Leben suchen.
Auf dem Mars landen, das kann der jetzt nicht, aber ansonsten ist Watson, der Supercomputer von IBM, ein ganz schöner Alleskönner. Eigentlich wurde er entwickelt, um die Frageshow Jeopardy zu gewinnen, aber er hat zum Beispiel auch die Songtexte von Bob Dylan untersucht und sich mit Dylan darüber unterhalten.
I've read all your lyrics.
You've read all of my lyrics.
My analysis shows your major themes are time passes and love fades.
That sounds about right.
Also Watsons Zusammenfassung aller Songs, die Zeit geht vorbei und Liebe vergeht. Aber bald muss man eigentlich Dr. Watson zu ihm sagen, denn er soll auch Diagnosen an einer Uniklinik stellen.
Ja genau, ab Ende des Jahres soll er Ärzten am Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen helfen. Das gehört zur Uniklinik Marburg. Da kommen oft Leute hin, die schon bei zig Ärzten waren, keiner wusste, was sie haben. Jeder hat nochmal 5 Untersuchungen angeordnet, was verschrieben und dann ging es einfach nur weiter zum nächsten Arzt. Das heißt, deren Krankenakten sind riesig und die soll Watson durchsuchen und er darf auch nochmal eigene Fragen an die Patienten stellen. Und anschließend durchforstet er dann Fachliteratur nach ähnlichen Mustern und spuckt hinterher mehrere mögliche Diagnosen aus. Und dabei sagt er dann auch, für wie wahrscheinlich er die hält. Hinterher entscheiden aber natürlich die Ärzte.
Okay, zum Schluss schauen wir noch in die USA. Dass da viel überwacht wird, wissen wir. Aber mittlerweile sind die Datenbanken wirklich erschreckend groß, oder?
Ja, es ist inzwischen so, dass jeder zweite erwachsene US-Bürger in der Gesichtsdatenbank der Sicherheitsbehörden gespeichert ist. Das steht in einer Studie der Georgetown University. Etwa 117 Millionen Menschen sind betroffen und das sind vor allem Schwarze, Latinos und andere Minderheiten. Viele davon sind weit davon entfernt, kriminell zu sein. Ihr Gesicht ist halt in den Datenbanken gelandet, weil sie zum Beispiel mal Teil einer Ermittlung waren, als Zeugen zum Beispiel. Ein Problem ist aber etwa, dass die Algorithmen besonders bei schwarzen Gesichtern viele Fehler machen. Und Menschenrechtsexperten sagen deshalb, man soll vorsichtiger mit der Gesichtserkennung umgehen.
Vielen Dank, Sophie Stiegler.
Wetter.
Der Tag geht heute genauso zu Ende, wie er begonnen hat. Im Süden ist es trocken, der Rest muss weiter mit Regen rechnen. Im Westen kann es auch gewittern. Morgen bleibt es so ungemütlich, viele Wolken und nur im Norden bleibt es trocken. Höchstens 9 bis 13 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.